Du kannst abends ewig nach dem richtigen Film oder der richtigen Serie suchen. Oder wir erzählen dir eine Geschichte über einen Helden. Er verliebt sich in eine Frau. Wir töten sie. Dann töten wir ihn. Dann kommt er zurück. Er verliebt sich wieder. Dieses Mal in seine Tante. Er wird König. Dann wieder nicht mehr. Wir bringen ihn an einen sehr kalten Ort, damit er friert und über sein Leben nachdenkt. Verbring deine Zeit sinnvoll. Mit HBO Max. Streame Geschichten wie Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, Superman und vielen mehr. Ab jetzt. HBO Max.
Hi, this is Dominic Green.
And Kevin Koo.
And you're listening to Catch Club Podcast.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuit. Wir reden diesmal über GCW Till Infinity. Die letzte Show aus dem Jahre 2024. Auch genau Punkt. Am 31.12. hat diese stattgefunden und hat sogar quasi das neue Jahr eingeleitet. Also so sie haben das gemacht, was Beyond quasi sonst immer früher gemacht hat. Und dazu begrüße ich natürlich, ihr habt ihn gerade schon gehört, meinen wertgeschätzten Indie-Kollegen, den Sebastian.
Ja, hallo. Wir haben ja, ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht ist, aber es gibt ja von uns auf jeden Fall, entweder gibt es die schon oder gibt es bald noch, eine Review zu der anderen Silvester-Show, so zu der Show von Beyond. Und deswegen haben wir natürlich gesagt, wir möchten auch über GCW reden. War ja schon noch eine, ja, gar nicht so unwichtige Show, gerade wenn wir auf das gucken, was bei GCW noch folgt. Und insofern, unabhängig von der Qualität, da werden wir gleich drüber reden, aber lohnt es sich, glaube ich, schon da mal drüber zu sprechen.
Definitiv. Also kann man schon sagen, es war die letzte größere Show vor dem Hammerstein? Ja, schon, oder?
Ja. Ich würde sagen, alles, was so danach kommt, ist dann mehr wieder so die typischen, ja, GCW, ich will nicht sagen Townshows, aber es ist dann immer noch die Roto-Hammers.
Quasi.
Ich wollte es jetzt nicht so sagen. Ja, schon so ein Stück weit.
Ja, deswegen reden wir drüber. Wir haben es geguckt, du hast es auch dann direkt im neuen Jahr geguckt, glaube ich, dann, ne? Am 1.1. oder sowas halt, ne?
Genau, ich habe, glaube ich, so relativ schnell nach dem Aufstehen dann direkt geguckt.
Ich glaube, ich habe es auch so um den Dreh direkt geguckt.
Du weißt nämlich noch, dass ich erst GCW und dann Beyond geguckt habe. Ich glaube, du hast es ja umgekehrt gemacht.
Oder? Ich habe es umgekehrt, stimmt, ich habe erst Beyond geguckt. Genau. Du hast genau. Recht, genau. Und dann habe ich GCW geguckt und dann haben wir uns danach ein bisschen drüber ausgetauscht, quasi so schon genau. Gucken quasi, während du Beyond geguckt hast, konnten wir drüber reden, während ich GCW geguckt habe, konnten wir über GCW reden. Und dann, es ging auch direkt los mit, mit dem Match of the Night eigentlich, oder?
Ja.
Und zwar, One Called Manders traf auf Tony Deppen, war erstmal quasi das Battle der Team-Songs, nämlich Wanted Dead or Alive gegen Rebuild the City. Sind ja beides sehr, sehr, sehr fantastische, coole Songs. Absolut. Und von daher. Ja, aber fang doch gerne mal an, wie fandst du dieses Match? War auch relativ kurz, also was heißt kurz, hatte eine okay Länge mit 10 Minuten.
Ja, ich kann mich da schon mal anschließen, war auch für mich das Match of the Night. Ich meine, es verwundert jetzt nicht unbedingt, wenn man die Namen sieht, weil ich würde schon sagen, dass die beiden schon zu den Top-Wrestlern so im Indie-Bereich zählen.
Ich finde, Tony Deppen ist immer ein bisschen sehr underappreciated. Ja. Weil der ja auch eigentlich viel macht, der ist ja auch schon lange dabei. Ich glaube, der hat auch schon seine über 10 Jahre auf dem Buckel. Ich guck mal gerade. Der Wrestler seit 2009, der hat im September hatte die 16 Jahre, also der hat die 15 Jahre jetzt im Herbst voll gekriegt.
Er wrestelt sogar schon, also diese 15, 16 Jahre sind quasi als Professional Wrestler. Er hat ja davor noch jahrelang Backyard Wrestling gemacht. Das wissen, glaube ich, viele gar nicht so sehr, aber er und Daniel Maccabi kennen sich, glaube ich, seit 20 Jahren oder so übers Backyard Wrestling.
Hatten die denn eigentlich in der letzten Zeit, bevor irgendwie kurz vorm Retirement auch nochmal ein Match gegeneinander oder so?
Kurz vorm Retirement nicht, aber so in der, sagen wir mal, also 2019 war ja für Daniel schon so das wichtigste und größte Jahr, würde ich sagen. Mhm. Und da hatten sie ja Matches gegeneinander und auch wirklich gute. Also ich weiß zum Beispiel, dass sie ja auch das Match gegeneinander beim SCI hatten, also dem SCI, was Daniel dann gewonnen hat. Mhm. Da hatten sie ja das First Round Match gegeneinander. Sie hatten in dem gleichen Jahr noch ein Match, was für mich auch eins der Matches des Jahres war. Und zwar bei Without a Cause. Die Liga gibt's gar nicht mehr, beziehungsweise doch, irgendwie gibt's sie schon wieder, aber die haben quasi Liga 2022 zugemacht und haben dann, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr wieder eine neue Liga eröffnet mit ähnlichem Personal. Ich glaube, die heißen Peak Sports Entertainment
Achso,
oder sowas.
nicht with a cause.
Nee, nicht Whistle Court, aber auch im gleichen Ort und so. Aber
Okay.
da hatten sie ein sehr, sehr gutes Match gegeneinander und sind auch, ja, ist einer der besten Freunde von Daniel, so nach Kevin Crew, würde ich sagen, und Dominic Guarini so im
Ich
Wrestling.
weiß, du hattest das damals gesagt, als dann nur bekannt worden ist, dass er sein letztes Match macht, dass du gesagt hast, ja, ich könnte mir auch Tony Deppen vorstellen.
Ja, hätte ich mir auch vorstellen können, hätte mich nicht gewundert.
Und ja, aber ich finde, da ist Tony Deppen, der bleibt immer, ist immer so ein bisschen unterm Radar. Weil, also GCW ist ja schon mit so das, wofür er am bekanntesten ist, was er so
Ja,
wrestelt.
vor allen Dingen, er war ja auch, also man kann ja auch bei ihm nicht sagen, dass er nicht schon bei großen Ligen gewesen wäre. Ich meine, der war World Television Champion bei Ring of Honor,
Ja, ist richtig.
als noch nicht zu AEW gehört hat.
Ja.
Und er hat ja, glaube ich, auch bei AEW auch schon mal Auftritte gehabt. Also es waren eher in den B- oder sogar C-Shows, klar.
Ja, genau.
Aber er ist ja schon, ja, nicht so unbekannt. Er hatte ja, glaube ich, auch mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch ein Match bei New Japan Strong, also New
Ja,
Japan
doch schon.
US quasi, MLW schon gewesen. Also Ring of Honor ist er, glaube ich, auch immer wieder mal, auch in den letzten Jahren. Insofern, das ist ja jetzt nicht so die schlechteste Vita.
Ist richtig. Aber er ist, also ich habe das immer so Gefühl, dass er nicht so krass präsent halt immer so, also so krass gefokust wird. Das meine ich.
Genau, aber er ist immer da, aber irgendwie nicht so ganz im Fokus.
Ja, genau. Ich glaub, der macht auch ein bisschen weniger als noch vor ein paar Jahren. Der hat ja auch zwei noch jüngere Kinder, meine ich, und der hat ja auch seine eigene Brauerei und sowas,
Genau.
wo er halt natürlich auch ein bisschen dann halt, ich sag mal, Arbeit und Aufmerksamkeit halt natürlich reinfließt, logischerweise. Also Arbeit in die Bar und Aufmerksamkeit den Kindern, ne?
Er macht da auch Shows in der Brauerei tatsächlich, hat er ja auch so eigene Shows schon veranstaltet.
Ja, stimmt. Die gehört ihm auch, glaube ich, nicht allein. Ich glaube, da ist ja nur Co-Owner oder
Ja,
sowas, meine ich, ne?
genau.
Aber ja, nochmal zurück aufs Match. Sprech doch mal gerne drauf. Wie fandest du das Match?
Ich fand das Match wirklich gut. Das war das beste Match der Show, wie ich schon gesagt habe. Bei den beiden Namen nicht überraschend. Man hat zwar, also ich sag mal so, man hat schon gemerkt, dass die beiden natürlich im Opener waren und nicht im Main Event, dass vielleicht nicht so viel Fokus auf dem Match lag und die beiden jetzt nicht 100% rausgehauen haben von dem, was sie können.
Ja, die sind nicht Vollgas gegangen, sondern dann eher so im dritten Gang geblieben, vielleicht.
Was ich aber an sich auch erstmal gut finde, dass man nicht als Opener ein 20 Minuten High-Octane-Match macht, was GCW auch schon mal macht.
Ja.
Und als Opener in den 10,5 Minuten war das hier echt gut geworkt. Die hatten eine gute Chemie miteinander. Es gab eigentlich keine wirklichen, ja, Pausen oder Längen in den Matches, war durchgängige Action. Es hatte eine gute Physis. Also das Match hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Naja, was danach passiert ist, hat mir nicht so gefallen.
Ja, ist richtig. Also ich fand das Match auch gut, würde auch direkt mitgehen, Match of the Night. Fand es auch mal ganz nett, dass man da nur mal so ein 10-Minuten-Ding draus gemacht hat, statt da so ein 18, 20-Minuten-Ding, wo sie sich dann einfach nur verkloppen. War dann vielleicht auch mal ganz angenehm. Hat mir so auch gut gefallen. Ja, dann erzähl doch auch mal gerne, Sebastian, was dann danach passiert ist.
Ja, alles ein bisschen chaotisch, ne? Ich muss halt gerade mal überlegen, wie war es genau? Also, war es so, dass Tony Deppen Menders angegriffen hat? Ja, ne?
Glaube ja.
So, also auf jeden Fall, Tony Deppen hat Menders angegriffen. Ja, so war es, glaube ich. Und wer hat dann den Save gemacht? Natürlich, Grim Reaper und Homicide. Und man hat da auch so einen fließenden, also das ist auch im Kontext von das nächste Match, war ja dann, da reden wir gleich drüber, New von Homicide gegen Griffin McCoy und Kerry Morton. Und man hat das hier quasi genommen und da sind wir schon wieder bei Logikfehlern bei GCW. Da kommen wir gleich noch zu anderen. Aber okay, also man nimmt das hier, um ein Match für den Hammerstein Ballroom aufzubauen. Okay, so. Was ich jetzt allerdings nicht verstehe ist, also Tony Deppen attackiert Ron Coleman.
Ja.
Grim Reaper und Homicide kommen, um den Save zu machen. Dann kommen Griffin McCoy und Kerry Morton und schlagen sich auf die Seite von Tony Deppen. So. Das macht man, um dann aufzubauen, das Match Griffin McCoy, Kerry Morton und Tony Deppen gegen Grim Reaper und Homicide. Aber Mendes ist ja gar nicht in dem Match drin.
Ja.
Stattdessen nimmt man ein Fragezeichen. Hä?
So, ja, genau. Also ich bin für Mendes bin ich ja froh, dass er nicht da drin ist, weil ich dann hoffe, dass er wenigstens noch ein gutes oder ein besseres Match kriegt.
Das ist absolut richtig,
aber es macht
von der Erzählung null Sinn.
Genau, es macht von der Erzählung halt null Sinn. Absolut. Es ist totaler Quatsch halt so wieder und so. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer auch immer dieses Fragezeichen halt sein wird, wer hat denn gefragt nach Tony Deppen, Griffin McCoy und Kerry Morton gegen den Grim Reaper und Homicide?
Also erstmal muss man sagen, ich frage mich schon so ein bisschen, was Tony Deppen verbrochen hat, dass er das verdient hat.
Ja, ist richtig.
Also ich weiß, hat er bei Leute in die Schuhe gepinkelt oder was, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Und dann, ja, du hast ja gesagt, egal wer das Fragezeichen wird, ich habe so ein bisschen Angst, ich weiß, wer das Fragezeichen wird, weil wir ja schon jemanden angekündigt haben für die Show und die Show ist in New York. Und deswegen, ich gehe davon aus, dass es Amazing Red sein wird.
Ich denke es auch. Ja gut, das rundet das Team dann voll Kackrest dann halt ab, aber...
Ja, ich sag mal so, passend ist es, for better or worse.
Passend ist es, aber... ja, nee, also, ne? Kackrest da jetzt natürlich auch übertrieben gesagt, aber das sind... Ich meine, Amazing Red ist ja irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise ein Pionier. Homicide halt sicherlich auch. Ja, Grim Reaper ist auch dabei, aber ich meine, das sind ja beides Wrestler, also Homicide und Amazing Red, sind ja Wrestler, die weit schon über ihrem Zenit einfach sind, ne? Die auch einfach nicht mehr das leisten können, was sie mal konnten. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, das ist halt einfach faktisch so, ne?
Ja, also, dass ich mich mal beim Gedanken ertappen würde, Griffin McCoy tut mir irgendwie leid, das hätte ich auch nicht gedacht, aber hier... Und ich würde dann, wenn das okay wäre, auch direkt auf das nächste Match überleiten.
Ja, mach.
Und zwar gab es ja dann dieses Tag-Team-Match von McCoy und Kerry Morton gegen Grim Reaper und Homicide. Und ich weiß, ne, wir haben auch schon mal so ein bisschen gesagt, dass wir halt jetzt Griffin McCoy nicht so super charismatisch finden. Aber Griffin McCoy ist ja an sich kein schlechter Wrestler. Das wäre ja unfair zu sagen.
Ja.
Also so handwerklich ist der ja nicht schlecht. Das kann man ja nicht behaupten. Und man hat es auch hier gesehen, er war klar der beste Mann im Ring. In meinen Augen.
Ja.
Und ich würde auch sagen, das Match war zumindest nicht, also ich habe hier auch keine hohen Erwartungen gehabt. Es war auch klar das schwächste Match der Show. Es war zumindest nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe. Und das lag auch an Griffin McCoy, der eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt hat. Und bei Kerry Morton ist es halt so, der ist jetzt auch nicht katastrophal als Wrestler, aber also gegen den ist ja selbst Griffin McCoy noch eine Charisma-Bombe.
Ja, und wenn du das sagst, oder wenn man das sagen kann, also, dann haben wir doch alle ganz andere Probleme noch, oder da haben alle anderen noch mehr Probleme, als das Griffin McCoy hat, ne, also.
Also, sagt er ganz ehrlich, und das ist krass, was man auch sagen muss, aber Ricky Morton als der Vater von Kerry Morton, der ja inzwischen, ja, dick in der 60 ist, ich glaube sogar fast 70, ne, Ende 60, Ich finde den interessanter im Ring als Kerry Morton.
Ja, also ne, man sagt ja auch immer mal ganz gerne so, dass eine Generation bei manchen Vererbungen übersprungen wird. Ne? Er ist übrigens 68.
Ja, ich war ja nicht so weit weg mit fast 70.
Ja, genau. Und ne, aber also viel von seinem Vater sieht man da jetzt ja auch nicht bei ihm, ne?
Und ich möchte auch ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ne, wenn Grim Reaper auch in dem Spot damals für den Hammerstein Ballroom 2022 gesagt hat, hier von wegen 20 years in the business, you have nothing to show for, all your peers have passed you by. Es hat halt auch seine Gründe gehabt, ne?
Ja, natürlich, ne? Also Grim Reaper ist ja wirklich jemand, der ein Beispiel dafür ist, ja, ich bin der Grim Reaper und ich bin auch dabei halt, ne?
Ja.
Während alle anderen irgendwie da, der kommt ja auch aus einem ähnlichen Zirkel wie zum Beispiel Homicide, so Jersey All-Pro und sowas, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, während Homicide dann aber halt eine krasse Legende halt auch irgendwie halt ja immer noch ist, zumindest vom Namen her, ja, ist Grim Reaper das halt nicht, ne? Der war halt wirklich dabei, der war halt zwischen diesen ganzen Größen irgendwie dabei halt, ne?
Genau. Das ist halt so die Art von Wrestler, dessen größter Claim to Fame ist. Ach übrigens, ich war auf der gleichen Card wie Kevin Owens und Sami Zayn.
Ja, sowas halt. Das ist der Brutus Beefcake des Indie-Wrestlings.
Ja, so ungefähr tatsächlich.
Genau, er tauscht nur die Schere gegen den Joint halt so quasi.
Willst du noch irgendwas groß zum Match sagen?
Nein, wir können direkt weitermachen. Hardcore-Match. Angus Koga ist wieder da, ist ja zurückgekehrt letztens. Ich glaube, das war sogar sein erstes Match jetzt seit dem Return, ne?
Ja, also da fängt schon so ein bisschen das Dilemma an, weil du hast ihn ja returnen lassen und dann ist er ja völlig überraschend aufgetaucht, auch danach wieder. Warum sagst du dann auch plötzlich, ach übrigens, das sind jetzt die nächsten Dates für Atticus Koga und er tritt hier und hier und hier auf. Bewahre doch dieses etwas Mystische und dieses Überraschte, bewahre das doch bis Hammerstein. Also das habe ich schon nicht verstanden, aber okay.
Ja, und vor allem, das Problem ist ja auch so ein bisschen, er ist ja jetzt einfach rausgekommen, hat dann halt das Match gegen Cyclope gerestelt.
Ja.
Und dann war er halt weg. Also, es ist ja jetzt auch nicht mal irgendwie erklärt. Also, es gibt ja immer noch keine Erklärung. Warum ist er jetzt auf einmal wieder da? Was hat ihn dazu gebracht? Was ist seine Mission überhaupt jetzt hier bei GCW? Was ist so Sache halt, ne?
Ja, was sie ja machen, ist, dass sie ganz krass Force Wall Breaking machen. Das haben sie ja auch dann wieder gemacht, sodass das dann auch aufgespielt wird, dass er gegangen ist. Oder er hat ja dann noch, das fand ich halt tatsächlich sehr, sehr gut, ist er ja dann rausgekommen und hat dann ja auch diese Sträflingskleidung getragen, aber da stand dann halt not guilty so. Ne? Das haben sie schon ganz gut aufgespielt, aber sie erklären das nicht irgendwie weiter und aber das ist halt das Problem. Entweder erkläre ich es gar nicht, aber dann lasse ich ihn auch nicht in der Zwischenzeit noch auftreten und sage, hier sind die Dates, sondern dann lasse ich ihn irgendwie überraschen beim Hammerstein Ballroom auftreten. Oder ich lasse ihn halt auftreten, aber gebe ihm was, womit er arbeiten kann. GCW macht jetzt Worst of Both Worlds.
Ja, und es hätte doch auch zum Beispiel gepasst, wenn er jetzt irgendwie unangekündigt einfach als Nummer 30 in diesem Rumble gekommen wäre.
Genau, zum Beispiel, ja.
Und hätte den dann zum Beispiel einfach gewonnen oder sowas halt. Ne? Dann wüsste, okay, Atticus Koga ist jetzt gefährlich, der hat jetzt halt ein Match seiner Wahl halt, hat der jetzt halt offen, kann er sich halt machen, wie er will. Ne, ist jetzt irgendwie der gefährlichste Mann bei GCW, so ein bisschen könnte man es ja irgendwie machen. Ja, genau. Wie man das dann gegen die Wand gefahren hat, kommen wir, glaube ich, ein bisschen später noch drauf zu.
Das ist richtig.
Cyclope war dann sein Gegner, aber wie fandest du das Match? Ich fand's halt okay, es war dann aber auch, ja, irgendwie egal.
War ein anständiges Ding, man hat schon gesehen, dass die beiden ja grundsätzlich diesen Stil beherrschen.
Ja.
Ich fand es absolut nicht schlecht, auch die Länge war auch mit 10 Minuten oder so. Das ist jetzt kein Match, was ewig in Erinnerung bleiben wird, aber da habe ich jetzt nicht viel was gegen zu sagen.
Ja, das stimmt. Würde ich so zustimmen, würde ich aber auch direkt tatsächlich weitermachen. Die nächsten beiden Matches kann man dann auch eigentlich irgendwie in einem besprechen. Es gibt ja das Tag Team Title Match beim Hammerstein, die Garbage Daddies gegen Violence is Forever. Und dann gab es hier halt die beiden Singles Matches, also Cole Redrick gegen Dominic Guarini. Das war auch relativ kurz halt, mit knapp 4 Minuten. Aber so wie das aufgebaut, das hat es halt gepasst, ne? Cole Redrick holt halt quasi macht halt den Abstauber. Dann wird er halt von Kevin Kuh attackiert und das leitet dann halt das zweite Match halt ein. Das hat gepasst für mich. Das zweite natürlich ein bisschen besser. Das hatte dann auch natürlich logischerweise mehr Zeit, ne? Aber wenn man das so als diesen Angle mit Match dann so zusammen betrachtet, finde ich, war das sehr gelungen und dann fand ich das auch unterhaltsam.
Ja, also ich muss sogar sagen, ich finde Kevin Kuh gegen Alec Price war eins der drei Matches, die auch so ein bisschen rausgestochen sind für mich.
Ja.
Das fand ich auch echt gut. Das war auch mein Onges zweitbeste Match der Show. Und das ist dann so, also diese ganze Show steht für mich so ein bisschen in Zeichen von The Good, The Bad and The Ugly, weil du hattest halt jetzt gerade schon dieses, wo wir uns quasi darüber aufgeregt haben, ja, wie es, und hier zeigen sie es ja, dass sie es ja eigentlich können, weil das ist ja ein guter Aufbau hier, also ich finde, das ist ja wirklich, du machst diese beiden Matches, dann gewinnt erst der eine, dann gewinnt der andere, also ich finde, dieses Tag-Team-Match hier ist wirklich gut aufgebaut und zeigt auch, ja, GCW, wenn ihr es auch nicht selber immer so unnötig kompliziert macht, sondern es einfach mal einfach haltet, dann funktioniert es doch.
Das ist so eine Sache, guck mal, es gibt ja auch immer diese, dass man sagt, ja, es gibt diese Leute, die diese klassischen Overthinker irgendwie sind, die alles irgendwie zerdenken müssen und sich alles immer schwerer machen, als es ist. Und so ist es auch irgendwie hier. Also, ne, ich glaube, man geht irgendwie, ne, statt mal irgendwie mal die gerade Linie geht, macht man irgendwie lieber 6 Abkürzungen und ist am Ende dann am gleichen Ziel irgendwie sowas halt, ne?
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch jetzt wieder nach den beiden Matches, gerade auch Kugeln Price, wo die beiden auch wieder gezeigt haben, was sie können und auch eine gute Chemie miteinander hatten, auch das war nicht zu lang. Alles gut so. Aber gerade danach muss ich auch sagen, dieses Tag-Team-Match von den beiden Teams ist das, wo ich mich am meisten drauf freue, bei Hammerstein Ballroom. Ich glaube, das Match kann richtig gut werden. Das sind zwei gute Teams. Das ist anständig aufgebaut. Da sage ich ja, super.
Also auf
Ist auch
dem, auf
eins.
dem, ja, genau, auf dem wollte
Ist
ich gerade
auch
sagen, auf dem
eins.
Papier klingt,
Genau.
Entschuldigung, Herr Sack.
Ja, genau. Ja, genau. Auf dem Papier klingt das. Und vor allen Dingen, das ist auch eins der wenigen, wo ich nicht so eine Einschränkung habe, dass ich sage, oh.
Genau, also ich finde
Ne?
auch, so rein auf dem Papier klingt das das vielversprechendste Match eigentlich schon, wo ich mir auch am wenigsten Sorgen mache, dass da irgendwie was jetzt irgendwie ein Murks oder sowas halt kommen wird. Das wird halt dann schön so ein bisschen, ja, so ein schönes Tag Team Match, vielleicht mit ein bisschen Hardcore-Elementen und sowas halt. Und am Ende sind es dann die Gabelstädtis, die dann halt die Titel gewinnen.
Ja. Also
Sowas
das wäre
dann.
natürlich ein schöner Moment dann und noch eine gute Booking-Entscheidung, aber auf das Match habe ich auf jeden Fall Lust, das kann ich
Ja,
jetzt.
das, also so, ich glaube, so rein von dem, was man so weiß, könnte das so rein wrestlerisch, glaube ich, sogar das beste Match werden. Also
Man muss halt.
nach dem Six-Man dann natürlich mit Super Crazy.
Man muss halt nur bei GCW in 2025 auch immer sagen, ich hoffe halt, dass sie nicht doch noch irgendeinen Weg finden, es zu versauen, indem es irgendwelche blöden Eingriffe gibt oder so.
Ja,
Glaub's
hoffentlich
aber
nicht.
hier. Ich glaube es in dem Fall hier aber eigentlich nicht, weil wie gesagt, da ist ja auch bis dann die Erzählung geradlinig. Insofern glaube ich eigentlich nicht, dass da irgendwas kommt.
Ja, darf auch eigentlich nicht. Nee, das, also, das hat ja auch eigentlich, das ist ja auch so ein bisschen geschlossen halt, hat so mit den anderen Sachen so nichts zu tun, also dass da irgendwie Fremde involviert worden sind, deswegen müsste das eigentlich schon so ein bisschen straightforward sein, nur die halt. Aber es ist halt GCW,
Mir
ja.
fällt übrigens gerade ein, ich glaube, wir haben etwas, wir haben uns jetzt natürlich auf die Card bezogen, insofern, ich glaube auch, wir haben noch was vergessen. Beziehungsweise vielleicht hat unser Gehirn uns auch vorgeschützt und uns aktiv verdrängt.
Ja, aber hau raus.
Ich glaube nämlich, dass zu diesem Zeitpunkt schon die ganze Geschichte mit Charles Mason und so passiert.
Ja, stimmt. Okay, ja, ich glaube, ja, unser Gehirn hat uns das ein bisschen, einfach ein bisschen verdrängt oder sowas halt. Ja, also es war ja eigentlich sogar als Match angekündigt, Perro gegen
Richtig.
Charles Mason, ne? Das klingt
Ja.
ja schon erstmal so. Ja, mir fällt jetzt kein sonderlich positives Wort dafür ein, deswegen, ja, lassen wir es dabei, ne? Und dann kam ja Richard Holiday raus, mit Perro zusammen.
Ja. Ja.
Und die haben ja anscheinend ihre Probleme, also Holiday und Mason. Ja, und dann hat halt so ein bisschen halt eine Holiday so ein bisschen versucht, Perro auf seine Seite zu ziehen. Ja, hier Charles Mason, der ist doch eigentlich scheiße, das ist doch so ein böser Typ hier. Der hat deinen Ehemann entführt. Was machst du denn jetzt dagegen? Und dann kam halt, hat dann auch noch direkt gesagt, ja, Charles Mason, du gegen mich im Hammerstein, im Steel Cage. Ich war so, boah, nein, ey, also.
Und nur noch mal für unsere Zuhörer, ja. Falls ihr jetzt gerade denkt, ihr habt euch irgendwie verhört oder so. Charles Mason hat den Ehemann von Perro entführt. Und der ist der Face in dem Match. Also, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, ganz ehrlich.
Ja, das ist so. Und vor allem, du hast es ja auch zu mir gesagt in, du hast es ja zu mir auch gesagt, privat. Charles Mason schafft es ja, dass ein Serienkiller langweilig wird, ne?
Das
Also,
musst du erstmal hinkriegen.
das musst du wirklich erstmal schauen. Das ist so. Weil im Prinzip ist er ja das. Er ist ja ein Serienkiller, ein Kidnapper, ein Psychopath. Das ist ja im Charakter alles, ne? Also.
Und das Face.
Und er ist das Face, weil. Game Changer, ne? Also.
Vor allen Dingen, es ist auch wirklich. Mit Charles Mason, das muss ich ja mal wirklich sagen. Es ist gefühlt seit 4 Jahren immer das Gleiche. Und ich verstehe nicht, warum irgendwie GCW immer wieder in den investiert. Ich meine, der hat dann mal eine eigene Gruppierung. Und also manchmal erwarten der Takeda dann und so, aber ich sehe in dem nichts. Und ich sehe auch keine Verbesserung und ich sehe auch keine. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn mal bei Limitless ein paar Mal gesehen, da war irgendwo eine andere und mit Katar hat er mich jetzt nicht groß gestört. Aber gerade in solchen Stories hier, nee.
Ja, also
Also.
absolut. Ich kann auch nicht verstehen, wie der, also das ist ja das, was du auch meinst, wie der in irgendeiner prominenten Position in irgendeiner Promotion sein kann. Also, der ist.
Also, es erschließt sich mir nicht, sag ich
Nee,
ganz ehrlich.
genau. Ja,
Weißt
und
du, selbst bei einem Agent Francis kannst du ja noch sagen, ja, okay, der ist vielleicht, und wenn er nur bei TNA ist, damit die sagen können, ja, ehemaliger WWE-Wrestler oder so. Das ist zwar nicht kein guter Grund, aber das ist wenigstens noch ein Grund. Aber selbst das ist ja bei Charles Mason nicht.
Ja, genau. Und ja, jetzt gibt es Richard Holiday gegen Charles Mason im Steel Cage Match im Hammerstein Ballroom. Boah, weiß ich nicht, ne? Also, nee, ich finde ja auch, also Richard Holiday fand ich immer, war eigentlich ein guter Heel. Aber auch hier funktioniert das irgendwie nicht, ich weiß es nicht. Also, ich
würde sagen, Richard Holiday ist ja an sich nicht schlecht, aber er ist in dieser Rolle hier irgendwie vollkommen fehl am Platz. Und ich habe auch, hab auch nicht das Gefühl, dass er da Bock drauf hat, ehrlich gesagt, dass ich verstehen kann, aber...
Das kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn er das nicht hat. Ja,
und ich glaube, wir haben tatsächlich außer dieser Match-Ankündigung haben wir noch was vergessen. Mhm. Und zwar, ja, wie soll ich das sagen? Das sinnloseste Video, die sinnloseste Video-Promo, die ich glaube ich seit langem gesehen habe. Und zwar, Matt Cardona hat sich zu Wort gemeldet.
Stimmt.
Und hat gesagt, ja, ich bin nicht da, weil ich bin noch nicht bescheuert, ich arbeite noch nicht an Silvester, ich feiere hier Silvester mit meiner heißen Frau und das ist irgendwie unter meiner Würde, da hinzukommen. Schön für dich? Wie soll ich reagieren? Was sollte das?
Ja, das, also der Grund ist ja eigentlich, warum er nicht catcht, ist ja tatsächlich, dass er und Chelsea ja auch Hochzeitstag haben. Die haben ja an Silvester geheiratet. Ich meine, dass man da halt aus einer Non-K-Fab-Sicht, dass man dann halt nicht worken möchte.
Absolut.
Ist ja absolut nachvollziehbar und legitim. Ja, aber so, Digga, I don't care halt, ne? Also,
was war der Mehrwert von diesem Video?
Ja, genau. Also, wenn jetzt Matt Cardona nicht auf dieser, wenn er dieses Video nicht gemacht hätte, hätte sich doch keiner gefragt, wo ist Matt Cardona?
Nee.
Und er hat ja auch noch kein Match für den Hammerstein. Ich weiß auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt auch nicht, ob er eins kriegen wird. Es war ja geplant, angeblich wohl er und Chelsea gegen Joey Janela und Megan Bain. Da hat die WWE aber gesagt, nö.
Ich hab leider so eine Theorie, was da passieren könnte.
Ja, bitte.
Effi hat ja zuletzt auch wieder Chris Jericho erwähnt, ne? Und Chris Jericho und Matt Cardona, ich glaube, da wird irgendwas passieren. Ich glaube irgendwie, dass Chris Jericho Effi angreift, dann macht Cardona den Save oder irgendwie sowas. könnte ich mir vorstellen.
Aber, boah, also Jericho brauche ich ja nicht echt auch noch bei dieser Show, ne? Und dann vor allem irgendwie mit Effi und sowas ist so... Nee, bitte, bitte nicht. Bitte, bitte nicht, ne?
Ich hab sogar noch ein anderes Szenario. Bei Szenarios irgendwie, dass also Effi gewinnt. Das heißt also, Effi macht quasi den Daniel Bryan.
Genau.
WrestleMania 30. Und dann feiert er halt, dann freuen sich alle, weil Effi ist ja GCW und so. Und dann kommt Jericho raus und greift ihn an. Und dann kommt irgendwie Cardona und macht den Save und dann gibt's bei der nächsten größeren GCW-Show gibt's ein Three-Way-Match.
Oder? Auch, Matt Cardona war ja auch.
Was Sinn ergeben würde, wenn Jericho zum Beispiel, also das könnte Sinn ergeben, wenn Jericho sagt, ja, ich darf ja nicht gepinnt werden und deswegen machen sie dann Three-Way drauf. Entschuldigung. Ja.
Oder Matt Cardona war ja auch mal zeitweise der Commissioner oder der GM von GCW quasi. Ja. Was ist denn, wenn Effi gewinnt? Also, das Match gegen Ellie Catch ist dann im Main Event und bevor es losgeht, kommt Matt Cardona raus, sagt: So, Leute, ich bin hier, ich wrestle nicht, aber ich bin hier, ich hab hier das Sagen, wegen mir gibt's diese Show. Ich schulde jemandem einen Gefallen. Dieses Match ist ein Freeway-Dance und dann kommt Chris Jericho raus.
Ja, ne?
Ja, ne? ja.
Oder er holt so einen Zettel raus und sagt, das ist hier ein Title-Shot. Liebe Grüße an die WXW.
Ja, genau, das ist hier der Title-Shot, den habe ich aufgeschrieben, ja genau. Ja, lassen wir das. Kommen wir wieder zu was besser war. Deutlich besser. Es gab John Wayne Murdoch gegen Megan Bain. Das fand ich gut, das hat mir gefallen.
Ich würde halt sagen, dass die größte Kritik an dem Match ist, es hätte ein paar Minuten kürzer sein können. Aber nicht dramatisch viel. Also es hatte jetzt 14,5 Minuten. Sagen wir mal 11, 12 hätte auch gereicht. Aber ja, das war schon recht gut. Ich meine, ich hatte mir das schon vorgestellt, dass Megan Bain in diesem Stil durchaus auch bestehen kann. Ist ja auch eine sehr physische Wrestlerin.
Ja, absolut. Also das passt auch so in diesem Hardcore-Environment, hat sie eigentlich auch ganz gut gepasst, finde ich.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, man muss ja sagen, also wenn Leute manchmal so gegen Intergender Wrestling sind, weil sie sagen, ja, das ist irgendwie vom Suspense of Disbelief und mit den Kräfteverhältnissen und so. Megan Bain ist ja vielen Wrestlern jetzt nicht gerade körperlich unterlegen, ne?
Ja, da ist es dann die Suspension of Disbelief bei den Männern eher.
Ja. Ich habe auch tatsächlich mal, ich habe schon fast schon gesagt, aber ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Megan Bain ist tatsächlich auch größer als John Murdoch. Zwar nur 2 Zentimeter, aber trotzdem.
Das ist größer, ja. Ich meine, ist ja dann auch, also ich sag mal, John Murdoch ist dann für einen Mann halt normal groß, aber Megan Bain ist ja für eine Frau schon relativ groß, also überdurchschnittlich, ne? Und
Ja, genau.
ich finde auch, sie funktioniert in Intergender, das ist halt eigentlich echt gut, also vor allem auch wegen der Physis und sowas dann halt. Und ich finde auch, viele shitten ja auch immer gegen Megan Bain. Ich finde, die hat sich auch schon echt gesteigert.
Ich glaube aber, das mit dem Shitten kommt eher von den. Also, das sagt Morbo auch, er mochte sie am Anfang auch nicht so, aber er sagt halt, da würde ich mitgehen, das wirkt gegen Männer halt besser als gegen Frauen, finde ich. Also, sie ist
Ja,
in
fair, okay,
Intergender-Matches
klar.
besser als in Frauen. Und wenn du sie nur in Frauen-Matches siehst, dann kann ich den Eindruck sogar ein Stück weit verstehen, wobei auch da muss man sagen, dass sie da auch sich weiterentwickelt hat. Aber ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wo du sie siehst.
Ja, okay, das kann natürlich sein. Aber ich finde auch so dieses ganze Japan-Trip und so ein bisschen, das hat ja schon ganz gut getan, als er dann wieder zurückkam. Da hat sie ja auch eigentlich erst angefangen, GCW zu worken. Da hat das schon irgendwie alles besser funktioniert, finde ich.
Ja, finde ich auch. Sie ist auch in dem Tag-Team mit Joey ganz gut aufgehoben, finde ich.
Ja, vor allem ist dann auch Joey ganz gut aufgehoben, weil die Matches kürzer sind.
Ja, ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass sie den Matches von Joel, wenn sie halt diesen Tag-Team, sie tut ihm ganz gut.
Ja, das glaube ich auch. Deswegen ein bisschen schade, dass dann das nächste Match kein Tag Team Match war. Das waren nämlich dann 26 Minuten Joey Janela. Und
Nein,
zwar,
das war nicht nur 26 Minuten Joey Janela. Das war 26 Minuten Joey Janela. Und Deathmatch Joey
und
Janela.
Deathmatch Joey Janela. Und es war 26 Minuten Deathmatch Joey Janela gegen Dr. Redacted. Also das
Ja.
heißt, das war die, das, der Hattrick war das. Ich muss aber sagen, wenn du das dann isolierst, dann auch einmal siehst und für das, was es dann halt war, dann geht das auch klar, dann fand ich das auch unterhaltsam, dann fand ich das eigentlich auch ganz gut.
Also ich muss sagen, es war halt für mich, es hängt halt davon, also man muss halt ganz klar sagen, man hat hier genau das bekommen, was man erwartet hat.
Ja, richtig.
Und jetzt ist halt die Frage, mag man das oder mag man das nicht? Ist das Geschmack von jemandem oder ist das nicht? Ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, das Match war die letzte Scheiße. Ich muss sagen, mich hat's schon unterhalten, weil ich wusste, was kommt. Und die beiden hatten halt auch schon eine Chemie miteinander. Du musst halt wissen, okay, jetzt kommt das Deathmatch-Spotfest. Und jetzt kommen zwei, die höher, schneller, weiter als ihr Lebensmotto haben.
Ja, auf
Wenn
jeden Fall.
du damit was anfangen kannst, war das unterhaltsam. Es war für mich auch das drittbeste Match der Show.
Ja.
Nach dem Opener und nach Kugel gegen Price. Ist wahrscheinlich sogar vergleichbar, aber die anderen beiden Matches gefielen mir einfach stilistisch noch ein bisschen besser. Aber ja, ich finde, meckern kannst du da nicht. Und ich würde ansonsten immer über die Länge hier meckern und ja klar, das hätte auch kürzer sein können, aber es ist schneller gegen Dr. Redacted, was erwartest du?
Ja, also genau, das ist halt so Ding, da musst du halt ganz klar wissen, was du erwartest halt und dich halt darauf einlässt. Und entweder das magst du halt oder du magst es halt nicht, ne? Das ist ganz klar. Da gibt's, glaube ich, kein In-Between halt, ne?
Und was dem Match auch noch ganz gut getan hat, ist, dass danach Pause war. Das ist quasi der Main Event vor der Pause war und dann das Rumble-Match
Ja,
kam.
das war vielleicht auch nicht verkehrt, das
Ich glaube,
stimmt.
jedes Match, was unmittelbar danach gekommen wäre, wäre in einem Deathspot. Das geht nicht mehr gewesen.
Ja, das ist richtig. Also nach 26 Minuten Janela gegen Redacted brauchst du dann halt auch eine Pause, ne? Also auf jeden Fall. Redacted ist ja dann jetzt auch angekündigt worden für das Ladder-Match dann halt im Hammerstein. Der ist jetzt der letzte Teilnehmer.
Ich
Aber auf
muss
die
sogar
Karte.
sagen, das Ladder-Match hat zumindest nur Leute, die ich gut finde. Ich weiß noch nicht so ganz, was es wird, weil man ja auch immer darauf Acht geben muss, was die überhaupt in New York dürfen mit der Athletic Commissioner.
Ja.
Dadurch, dass es ja aber ein Ladder-Match quasi ist, hat man das ja schon so ein bisschen angepasst. Und es ist ja ein DLC, also weil es ja nicht Tables ist, sondern Doors, also Doors, Ladders, Chairs. Aber man muss sagen, ich meine, Dr. Redacted ist sicherlich der kontroverseste von den Namen, aber Drew Parker, Brandon Kirk, Matt Tremont, John Van Murdock, Matthew Justice, das sind schon gute Leute.
Ja, definitiv. Das ist auch, glaube ich, eines der Matches, wo man am wenigsten Probleme mit haben kann. Wird halt ein bisschen. Ich kann mir sogar. Wir reden gleich über die Card vielleicht nochmal kurz.
Ja.
Machen wir doch erstmal weiter mit dem Main Event.
Ja.
Und zwar, das war der Do or Die Rumble. Das ist ja auch so eine jährliche Tradition.
Ja.
Und es ist ja, hier steht zwar bei Cage Match World Title Number Contendership, aber ich meine, du kannst dir halt irgendein Match halt quasi damit booken.
Aber ich glaube, de facto wurde es dann immer der World Title, oder?
Also ja, das macht ja auch am ehesten Sinn, wenn du dir dann halt den World Title mit sowas ist dann halt quasi so ein Money in the Bank Ding halt ohne den Koffer.
Ja, genau.
Dadurch hat ja auch Matt Swarner dann den Titel damals gewonnen.
Hat nicht Redrick auch noch so einen Shot?
Ja, der hat den Grab the Brass Ring.
Was genau ist da eigentlich der Unterschied?
Ich glaube, für den Brass Ring konntest du dir, ich sag mal in Anführungszeichen, nur ein Titelmatch irgendwie holen und nicht ein Match nach Wahl.
Ah, okay.
Ist, glaube ich, der Unterschied. Aber die Sache ist ja, den schleppt er ja auch mal mit rum und sie haben ja jetzt das Titelmatch. Aber so wie ich das verstanden habe, haben sie die ja so gechallenged. Also es wurde ja nicht gesagt, dass Redrick seinen Breathring für dieses Tag Team Title Match eincasht. Das heißt, theoretisch müsste er den ja noch haben.
Ich blick da nicht mehr durch. Aber ja, ich würde sagen, du hast so recht, das.
Also ich hoffe nicht, dass sie so ein Fuck-Finish daraus machen, dass dann irgendwie Violence is Forever retained. Dann rasten die Garbage Daddies aus, weil es irgendwie Fuck-Finish war. Also dirty.
Und dann sagen die, dann haben wir noch den Breastring.
Genau, und sowas halt. Das fände ich irgendwie ein bisschen sehr wack. Es ist aber halt GCW, deswegen.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, da wäre dann schon irgendwie ein cleaner Victory, fände ich schon irgendwie besser.
Was auch GCW ist, war dieses Rumble-Match.
Ja. Also. Heilige Scheiße. Das war, also ich bin ja sowieso jetzt nicht so der größte Rumble-Match-Fan irgendwie, ne? Das ist immer für mich so, ne? Sagen wir es so, das ist jetzt nicht meine Lieblingsstipulation, um es einfach mal irgendwie einfacher zu halten. Auch so, ich finde die Indie-Version ist auch immer nicht so geil. Also Shortcut ist halt cool, wenn man halt live da ist, ne?
Ja.
Aber, ja, was war, also hier war doch auch, was hier für Leute drin waren halt. Also klar, dann viele von den Leuten, die halt sowieso auf der Card waren, das ist ja auch dann irgendwie okay. Aber dann holst du da so Leute raus wie... Ja?
Es waren halt auch Leute dabei, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, wen hat man so in Richfield Park auf der Straße getroffen? Ja, komm, wir brauchen noch jemanden fürs Rumble-Konzert.
Ja. Komplett.
Also, nichts gegen die Leute, ja. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich die ja alle kannte, aber... So Leute wie Frankie Picard, ja, oder Lucky 13, oder Terra Zapp, oder Tarzan Duran,
Sleepy Ed.
Ja, bei Trevor Outlaw und Wes Barkley, das sind dann keine schlechten Leute, ist aber auch super random, weil Trevor Outlaw ja eigentlich aus der St. Louis-Ecke kommt und Wes Barkley eigentlich immer hier so bei ARW und so ist. Und dann natürlich noch Special Shoutout für Mr. Career Speedrun. Der gute Justin Finn, ich weiß gar nicht, hast du von ihm schon mal gehört?
Ist das nicht der Typ, der irgendwie letztens erst sein Debüt hatte, was dann auch noch gegen Janella war?
Ja, also sein Debüt war ein 16-Minuten-Match gegen Joel Janella.
Ja, gut.
Jetzt war er in dem Rumble und bald hat er, glaube ich, ein Hardcore- oder Deathmatch gegen Nick Gage.
Ja, also, ja, du hast recht, also es ist auf jeden Fall Career Speedrun. Also der hat da irgendwie so ein bisschen was übersprungen irgendwie. Ich meine,
ich glaube, in einem halben Jahr retired er wieder und er versucht einfach alles in dieses halbe Jahr zu stopfen.
das glaube ich auch. Also das Einzige, was wirklich vielleicht so ein bisschen so ein Highlight war dann hier, als dann der Referee dann dabei war.
Dan Purge, das war witzig. Das war
ganz cool gemacht. Der hat dann auch so ein bisschen Stunner verteilt. Das war dann auch irgendwie ein bisschen mehr als dieses, ja, er kommt für den Joke rein, wird halt direkt wieder von irgendjemandem eliminiert. Der durfte dann wenigstens so ein bisschen so ein paar Spots halt machen.
Ja, und Sleepy Ed ist auch ganz witzig, obwohl, wenn du es ein paar Mal gesehen hast, dann weißt du auch, was es ist, so, ne, aber das kann man machen, ist okay. Und es gab ja auch Entries Running, einen Entry, der wirklich cool war, und das war ja hier Matt Tremont.
Ja, das stimmt. So. Ja.
Aber jetzt kommen wir mal zu dem Elefanten hier im Raum.
Ja, bitteschön.
Atticus war ja dann die 30, ne?
Genau. Ist genau. Ja soweit auch okay. Und wenn man das einzeln stehen gelassen hätte, wäre das auch top gewesen, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Und dann hatte man ja am Ende nur noch Atticus und Meng Bane.
Genau.
Ich glaube, die letzten vier waren, glaube ich, Atticus, Meng Bane, Matt Tremont und Joe Janela. Und dann hat, glaube ich, Meng Matt Tremont eliminiert. Koga hat Joe Janela eliminiert, was ja auch Sinn ergibt, weil ne, Joe Janela und Meng Bane, privaten Paar und ein Paar auch als Wrestler, also Teampartner bei Janela.
Janela ist es, ja.
Alles sinnvoll erstmal soweit. Genau. Also ich fand sogar die Schlussphase, das war ja okay. So. Und dann denkst du dir, ja, okay, also dann wird wahrscheinlich jetzt Atticus Koga wird Meng Bane besiegen und dann bekommt der halt noch seine Titelchance. Muss die ja auch noch nicht im Hammerstein einlösen, sondern vielleicht macht man das danach Hammerstein oder so. Also es ergibt auf jeden Fall Sinn, wie man auch Atticus hat zurückkehren lassen. Und dann verliert Atticus. Und ich habe erstmal mitgedacht, hä? Also, warum? Und dann kommt ja quasi Joey auch nochmal raus und macht ja quasi dann den Save für Meng Bane, wo ich dann auch gedacht habe, ja, okay, also rein theoretisch, man könnte ja auch Atticus Koga gegen Joey Janela aufbauen, aber das macht jetzt auch wieder überhaupt keinen Sinn, zumindest nicht für Hammerstein, weil Joey hat ja schon ein Match gegen Masato Tanaka.
Ja, richtig.
Nee, das hat man auch noch nicht mit aufgebaut. Das wäre zwar noch, selbst wenn man das für nach Hammerstein aufgebaut hätte, das wäre zwar noch gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, warum macht man sowas? Aber das hätte nur irgendwie Sinn ergeben. Nein, man baut damit für den Hammerstein Ballroom Meng Bane gegen Atticus Koga auf. Wo ich mir denke, ja, toll. Ihr habt jemanden zurückgebracht mit einem riesen Pop, mit einem riesen Moment, wo Morbo, liebe Grüße immer noch an Stelle, sagt, das war einer der Momente des letzten Jahres. Und du denkst so, wow, der Typ, der die Promotion verlassen hat und dann ausgerechnet 3 Jahre nach dem Event, nachdem das passiert ist und so. Und alles, was du da quasi im Momentum aufgebaut hattest, ist jetzt weg.
Ja, also. genau das halt. Ich hab gehört so, ja, cool halt. Also, ja, vor allem, es ist so, es fühlt sich auch irgendwie, also nichts gegen Meng Bane, ich finde die ja auch super, aber es fühlt sich auch irgendwie so total wasted an, jetzt einfach Atticus Koga random gegen Meng Bane zu stecken, anstatt du irgendwie sowas Richtiges jetzt mit ihm machst irgendwie, ne?
Das Match an sich kann ja sogar gut werden, das möchte ich ja gar nicht.
Also ich fand ja auch die Schlussphase von den beiden alleine, die war ja auch nicht schlecht. Eigentlich war das ja sogar ganz gut, auch mit Atticus Koga, der dann irgendwie diesen, er hängt sie so in die Seile, will diesen Moonsault machen. Beim ersten Mal geht das nicht, hat man so viel mit den Eliminations noch gespielt, das war ja sogar gut gemacht. Und irgendwie für mich wirkt das halt so, ihr denkt jetzt alle, Atticus Koga gewinnt, edgy badge, nee.
Ja, aber das ist dann auch so ein Swerve-Willens aller Wusse ohne Sinn und Verstand.
Ja, genau, natürlich. Und das, genau, der Swerve wegen dem Swerve-Willen, das ist so, das hat halt einfach keinen Sinn gemacht irgendwie halt. Und keine Ahnung, geht's jetzt bei Atticus Koga gegen Meng Bane, geht's auch um diesen Shot? Darf Meng Bane den jetzt sowieso behalten?
Keine Ahnung.
Es ist so.
Es fühlt sich halt. Das wurde bei uns im Discord bei Cage Match, liebe Grüße an Kreno an der Stelle, der hat das auch gesagt, es fühlt sich halt an wie Panikbooking, dass GCW jetzt schnell einfach irgendwas gegen die Wand wirft.
Ja.
Absolut. Das fühlt sich halt überhaupt nicht überlegt und überhaupt nicht gedacht und so an. Und finde ich schade, weil ich mag beide. Wie gesagt, grundsätzlich das Match kann auch nicht schlecht werden, aber irgendwie ist da jetzt das Momentum bei Atticus Koga raus. Ich hätte mir für Meng Bane vielleicht auch ein Match unter besseren Vorzeichen gewünscht, weil ich mag ja beide. Ja, das ist irgendwie schwierig.
Ja. Ja, genau, es ist halt so auch so, ja, wir wissen nicht, gegen wen wir Meng Bane stellen wollen, also machen wir halt mal so halt irgendwie. Gegen bei Koga haben wir auch keinen Plan. Keine Ahnung, am Ende macht Janela nach dem Match den Save und dann kommt 4-4-0 wieder raus oder sowas. Ich habe ja böse Befürchtungen.
Das Schlimme ist, das halte ich gar nicht für so unrealistisch.
Das ist halt das Problem. Ich meine, wir hatten, glaube ich, als Koga zurückgekommen ist, hatten wir irgendwie auch drüber gesprochen, ja, irgendwie wäre das ja doof, das zu machen. Und ja, es wäre ja auch doof, das zu machen, aber ne, Brad Lauderdale ist dann halt nur Here Comes the Money, ne?
Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass entweder Alex Colon oder ASP zurückkommt.
Ja.
Und inzwischen sehe ich, glaube ich, tatsächlich, dass es eher ASP wird und dass man wirklich irgendwas. Und ganz schlimm wird es ja, wenn man. Also, ich hoffe ja nicht, dass GC dabei auf die Idee kommt, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Dass sie sich denken, okay, wir machen jetzt auch noch hier die 4-4-0 Civil War Storyline nach.
Ja, entweder das, oder was ich mir auch gedacht hätte, dass vielleicht irgendwie keine Ahnung, nach dem Match haut Atticus noch weiter, oder im Match vielleicht als Finish, haut er halt auf Megan Bain an, dann kommt irgendwie Ricky Shane Page raus, so eine will auf Safe machen, die beiden starren sich an und umarmen sich oder sowas halt. Und dann kann halt Atticus Koga gegen Megan Bain gewinnen, weil halt RSP ihm irgendwie hilft oder sowas halt. Sowas sehe ich ja irgendwie auch.
Was halt noch schön wäre. Und dann führt genau. man die Storyline von vor 4 Jahren weiter und dann macht man es wieder, dass sie irgendwie an einen Punkt kommen, wo dann Atticus gegen RSP facetaren könnte oder das ist wirklich so, das war ja damals wirklich, wirklich cool, ja. Aber das ist 4 Jahre her. Es war inzwischen fast. Weil einer der Höhepunkte, das sollte ja noch weitergehen, sollte ja noch irgendwann den Turn von Atticus gegen RSP geben. Aber ich möchte mal erinnern, dieses Match, das war ja in der Zeit, was RSP gegen Nick Gage hatte, wo RSP dieses Video gedreht hat, wo er da quasi Nick Gage verarscht hat wegen dem Überfall, ja.
Ja, genau.
Das war beim ersten WrestleMania, was wieder möglich war, an dem Collective-Wochenende 2021. Ich sag mal so, ja, ist ja schön, wenn der Lasagne gut schmeckt, aber wenn du die Lasagne in der Zwischenzeit 5-mal in den Kühlschrank und 5-mal wieder aufgetaut und 5-mal wieder aufgewärmt hast, beim 6. Mal schmeckt die halt auch nicht mehr. Also, nee. Aber ja. Ich halte es wirklich für möglich, muss ich leider sagen.
Das ist ja das Problem, man fantasiert da so ein bisschen und scherzt auch so ein bisschen drüber, aber es ist halt irgendwie auch alles nicht irgendwie so ausgeschlossen mittlerweile mehr, ne? Und, also ich meine, wenn man jetzt Koga nur dafür zurückholt, damit man wieder diesen ganzen Bums macht, ne? Dann ist das doch auch super waste. Also, dann frage ich mich halt, wofür? Also, Atticus Koga kann auch nicht gesagt haben, ja, wobei wahrscheinlich doch so, ja, ich komme zurück, aber ich will das hier wieder aufwärmen, also, keine Ahnung. Weiß ich nicht, also, nee.
Ja, wenn du fragst, wofür, dann würde der Brett wahrscheinlich sagen, ja, damit er da mit der Strafing-Stelle rumlaufen kann und da steht dann Not Guilty drauf und so, ne? Und damit er wieder Fourth Wall Breaking machen kann am Ganzen. Das ist ja sowieso was.
Meinst du also die 4-4-0 Wall?
Ja, genau. Möchtest du noch vielleicht dein Gesamtfazit zur Show sagen? Dann würde ich nämlich sagen, dann gehen wir danach rüber zu Hammerstyle.
Du hast 6 Punkte gegeben bei Catchmatch, sehe ich gerade. Das ist dann noch sehr nett gemeint. Ja, du hattest halt schon ein paar gute Matches, also du hattest halt Manders gegen Deppen, was gut war. Du hattest das Tag Team Title Ding als einziges war das auch nicht schlecht. Bane gegen Murdoch war halt auch gut. Janela gegen Redacted war halt Janela gegen Redacted halt. Also wenn man damit was anfangen kann, dann war es auch gut. Also du hattest ja schon dann, ich sag mal, 3 bis 4 gute Matches. Ja, ich glaube, dann sind 6 Punkte doch ganz fair eigentlich so. Also es war halt eine okaye Show. Der Rumble hat es dann wieder ein bisschen runtergezogen, aber so overall war es dann vielleicht, es gab dann, wie gesagt, ein paar Kackdinger hier, das mit Koga dann oder Koga und Bane dann im Main-Event, dann die ganze Charles Mason-Sache, aber so im Großen und Ganzen hat er vielleicht die Sachen, die gut waren, doch ein bisschen überwogen?
Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sogar sagen, bis zu dem Main-Event war die Show gar nicht auf so schlechten, weil man auch sagen muss, die Sachen, die nicht so gut waren, die waren ja auch nicht so in der Merze und nicht so lang.
Ja.
Und deswegen hat aber dann, also das Main-Event hat dann leider nochmal runtergezogen und dann sind es wahrscheinlich auch eher knappe 6. Also bei Cage Match hat die Show eine Wertung von 5,67, das finde ich schon ganz fair.
Ja. Das ist okay. Was man noch sagen kann, im Rumble war dann quasi auch der Countdown runter. Da hat quasi der Rumble quasi mit dem neuen Jahr irgendwie so geendet oder sowas. Aber da hat man auch nicht groß was draus gemacht, aber ja, war dann halt nett gemacht.
Ich fand das so ein bisschen lustig, weil irgendwie als dann die neue Jahrfeier war K-Fib vorbei, ne?
Ja.
Egal, ob sie in Fehl miteinander waren oder ob sie. Ich meine, mich stört das jetzt nicht. Ich bin nicht so ein K-Fab-Fetischist. Aber ich finde auch ein bisschen lustig, dass dann da einfach so eine Terra Zapp in ihrer. Ja, eigentlich soll das ja schon ein bisschen bedrohlich wirken. In ihrer Facewelt da steht und einfach. Ja, die anderen umarmen und mit dem Glas wegtrinkt und so. Das war ein bisschen witzig.
Das war schon ein bisschen witzig. Das stimmt. Ansonsten, wenn du noch ein Fazit zur Show hast, wenn du noch nicht fertig warst, dann mach's gerne, sonst kannst du gerne mal auf die Hammerstein-Card eingehen.
Schließ mich da an. Also ich habe ja auch gesagt, ich habe ja auch noch 6 Punkte gegeben. Es gab auch recht gute Sachen. Es war halt ein Mixed Bag, wo die negativen Sachen ein bisschen weniger waren als die positiven Sachen. Die negativen Sachen auch öfters eher im Booking und so lagen. Aber es ist halt wieder so ein bisschen schade, weil das ist auch wieder so eine Show, die hätte durchaus auch noch mehr sein können, wenn man nicht wieder solche Fehler gemacht hat, wie man sie gemacht hat.
Richtig.
Und man muss auch sagen, das Negative von der Show, und das ist jetzt auch eigentlich die perfekte Überleitung, lag der sogar weniger in dem, was wir auch an dem Abend wirklich gesehen haben, mit Ausnahme vielleicht des was im Main. Es sind ja eher die Implikationen.
Ja.
Weil wenn wir nämlich jetzt auf The People vs. GCW gucken, dann haben wir das schon eben erwähnte Banking Ethical Scorer, wo ich keine Ahnung habe, was man da, also was soll das? Wo will man damit hin? Was sind überhaupt die Implikationen? Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Dann hat man Masato Tanaka gegen Joey Janela. So. Das habe ich gerade noch nicht gesagt mit Absicht, weil ich es jetzt sagen wollte. Ist ja an sich, kann das ja ein ganz cooles Match werden. Aber, was machst du denn, wenn da Ethicus Koga eingreift?
Stimmt.
Weil den hätte er jetzt quasi wieder ein Anrecht zu sagen, ja, ne, also dass Joey Janela quasi auch noch in all dem mit drin ist. Das hat man ja auch durchaus jetzt so dargestellt am Ende. Das heißt also, da könntest du Eingriffe haben.
Hoffe ich nicht, weil, also das ist ja eigentlich ein Match, wo du jetzt sagen kannst, das ist rein von der Ansetzung, könnte das sogar noch ein okayes Match sein?
Glaube ich auch.
Wo ich sagen kann, dass das sogar noch nicht schlecht wird. Ich glaube auch, Tanaka ist ja auch noch nicht auf so einem Level wie zum Beispiel andere japanische oder mexikanische Legenden, dass der so noch ein bisschen kann mit den richtigen Gegnern. Und ich glaube, dass Janela da schon noch was raushauen kann, rausholen kann. Ja, das geht dann auch so ein bisschen so in die Hardcore-Richtung, sicher ein paar Bums. Man hat es auch ein bisschen natürlich gemacht, man kennt die Geschichte, ne? ECW One-Night-Stand, Masato Tanaka gegen Mike Awesome. Ich glaube, das versucht man hier so ein bisschen zu rebuilden einfach.
Ja, das ist ja sogar noch nachvollziehbar, aber da ist halt ein bisschen... Was übrigens bei Cage-Match noch nicht drauf ist, sehe ich gerade, ist das... Obwohl vielleicht hat Cage-Match da auch einfach und sagt, ja, also auch wir haben unsere Ansprüche. Aber was da tatsächlich noch nicht drauf ist, ist das Six-Man-Tag-Match, über was wir gerade geredet haben, mit dem Mystery-Partner, wo wir vermuten, dass es Amazing Red ist.
Ja, da gehe ich auch von aus. Der ist eh für die Show angekündigt worden. Ja,
der steht wird auch das schon sehen. Bei Cage-Match, bei den Workern steht der tatsächlich schon.
Ja, da frage ich mich halt nur, also, warum kündigt man es nicht an? Warum macht man da jetzt so ein krasses Geheimnis raus irgendwie? Weißt du, so halt, also,
Ja. Ja, ich gucke auch hier gerade, er ist halt angekündigt und hat noch kein Match. Wer tatsächlich auch angekündigt ist und noch kein Match hat, ist Maki Ito.
Die ist auch angekündigt?
Die ist auch angekündigt, genau. Die steht hier auch schon drauf, hat aber noch kein Match. Mal gucken, was war. Aber Stichwort Maki Ito, das könnte nämlich auch eine Lösung dafür sein. Wie sieht's denn aus mit Nick Gage Return? Meinst du, das passiert?
Also,
und wenn, dann alleine oder sehen wir zum Beispiel Marky Deskill, das würde sich vielleicht sogar anbieten, wenn Marky da ist. Und vielleicht ist es auch nicht so schlecht, wenn Nick Gage vielleicht kein Singles-Match macht.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, ich glaube, ein Match wird er nicht haben. Auch wenn er returnt, aber vielleicht dann macht er so eine Art Save irgendwie für Marky Ito, das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht wird auch Marky Ito von Kruger angegriffen oder so.
Das kann sein, ja.
Und dann machst du, wobei, dann wäre ja auch wieder Nick Gage gegen 4-4-0. Ja, weiß ich nicht.
War vor 4 Jahren schon gut, ist jetzt auch bestimmt wieder gut.
Ja, also, Nick Gage ist auch genau der gleiche wie vor 4 Jahren, nur hör mal, da hat sich überhaupt nichts getan. Also ich glaube, wenn, dann wird er nur für einen Save oder einfach für den Pop einfach, dass man halt sagen kann, okay, beim Hammerstein kommt halt Nick Gage raus, geil. Ich glaube nicht, dass er ein Match machen wird, wenn, dann wird es auch eine Art Überraschung halt sein. Ich sag mal, wenn man irgendwie will, dass er wiederkommt, andere Promotions booken ihn ja schon wieder, dann wäre das ja die beste Möglichkeit, weil er ist immer noch einer der größten Namen bei GCW, er ist sehr beliebt, einer der beliebtesten Leute bei GCW.
Ja, das scheint ja nicht das krasse, böse Blut zu sein, wenn man sieht, dass er mit Brett Lauderdale zusammen irgendwo in der Lounge sitzt, bei einer Show oder so, ja. Das war doch da, wo, wer saß da nochmal mit dabei? Da saß doch noch irgendein Wrestling-Journalist dabei.
Ich weiß es gerade gar nicht.
War das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, da haben sich ja halt auch Leute drüber. Hier von, wie heißt er nochmal von Fightful?
Sean Rossap.
Genau. Der saß in der Lounge neben Brad Lauderdale.
Ja, du, die Heavy Tree Friends.
Und Nick Gage saß auch dabei. Ich meine auf jeden Fall, es war Sean Rossap. Weil der Punkt ist ja. Das eine Fragezeichen ist ja jetzt weg. Da gehe ich jetzt mal auf das andere Match, was wir hier noch haben.
Ja.
Das Ultra Violence Title Match, dieses DLC Match. Da war das letzte Fragezeichen noch redacted. Das haben wir jetzt auch ausgefüllt. haben wir gerade schon gesagt, Drew Parker, Brandon Kirk, Matt Tremont, John Redmond, Matthew Justice, alles fähige Leute in dem Stil, das kann durchaus ein gutes Match werden.
Definitiv.
Ich bin auch gerade ein bisschen bei dem gesprungen, was bei Cashman steht, einfach was ich angeboten habe. Jetzt gehe ich wieder in die Reihenfolge, wo ich würde es eigentlich eher lieber nicht tun. GCW dachte sich nämlich, ne, die Los Desperados, Ares, Gringo Loco, Jack Cartwheel, ist ja echt ein gutes Gespann. Haben sich gedacht, ja, wie können wir die am besten verschwenden? Ja, komm, mal war Little Guido, Super Crazy und Tajiri.
Also, ne, also ich meine, warum du die holst, ist irgendwie auch ein bisschen klar. Ne, Heimerstein war vor allem ECW-Dings. Es gibt halt diese legendären Triple Threat Matches von denen gegeneinander vor 25 Jahren. Funktioniert da bestimmt genauso gut. Was man halt, was Brad Lauderdale irgendwie vergessen hat, dass diese Leute auch 25 Jahre älter sind. Und also das ist super wasted einfach beim für die Los Desperados auf jeden Fall. Also Lil Guido ist glaube ich der sogar noch am wenigsten von denen kann. Das hat man ja auch bei der Mall of America Show da gesehen. Das war ja, der war da. Ich glaube, Super Crazy ist auch am Arsch, aber der kann zumindest noch ein bisschen. Ich glaube, Tajiri ist noch der am fittesten von denen ist.
Weiß ich nicht. Also, ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen Jahren Tajiri-Matches gesehen. Erst, ich glaube, All Japan noch und dann später noch Kyushu Pro. Boah, nee. Also, ich weiß auch, dass Strigger öfters gesagt hat: Katastrophe mit denen.
Okay, dann ist
Ich
es doch so.
würde fast sagen, dass, und das fällt mir nicht leicht zu sagen, ich würde fast sagen, dass Little Guido wahrscheinlich der ist, der noch mit am fittesten ist von denen.
Ja, aber to be fair, der wrestelt natürlich auch den Stil, der es ihm das erlaubt, ne? Von den
Das ist
dreien.
richtig. Der macht dich auch nicht kaputt. Das ist richtig.
Genau. Sie machen es auch safe, also safe wird es da irgendwie einen Moonsault oder sowas vom Balkon geben. Ich hoffe,
Natürlich.
von den Desperados und nicht von den ECW Originals.
Ich hoffe auch.
Und ja, also spottechnisch von den Desperados wird es bestimmt ganz gut, hätte es aber nicht gebraucht.
Dann kommen wir zum nächsten Match, wo noch ein Fragezeichen ist, und zwar das Bloodsport-Match. Josh Bennett gegen wen? Also ich hätte einen Wunschgegner dafür.
Ja, bitte.
Und das ist jetzt nicht vielleicht der, mit dem Leute rechnen, also vielleicht auch so MMA-technisch oder so, aber weil die beiden ja letztens schon ein Match bei GCW hatten und da könnte man ja rein typisch sagen, komm, wir machen ein Rematch. Warum nicht Mendes den Spot geben? Der hat ja eh noch kein Match.
Warum nicht?
Also das fände ich tatsächlich gar nicht schlecht. Ansonsten, gibt ja schon Spekulationen, wer das sein könnte. Vielleicht Leute aus der MMA-Welt. Ganz wilde Spekulation, die ich gehört habe, ist, und das ist so ein Bereich in meinem Gehirn gewesen. Ich wusste gar nicht, ich habe mich da wieder erinnert, aber es war sehr weit hinten. Eine der Spekulationen war Mirko Krokop.
Das
Ich
wäre
weiß nicht.
schon wild.
Das ist hier von wie ist
Ja,
es? Inoki Genome Federation hieß die Liga, ne?
genau.
Ja, IGF. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das hat Morbo auch schon gesagt, am Ende ganz langweilig einfach Minoru Suzuki ist oder so.
Ja, aber dann, das hätte man ja auch ankündigen können, oder? Also da hätte man ja sagen können, einfach Minoru Suzuki, das ist ja jetzt nix.
Ja, das ist dann damit einmal kurz die Leute abgeben, weil Kasanina Reh gespielt hat.
Ja, aber das hätten sie ja auch, also sie würden auch abgehen, wenn sie wüssten, dass er kommt.
Ja.
Ne? Also okay, dann ist der Pop vielleicht ein bisschen größer, ja, aber also ich habe da auch nicht so groß erwartet. Ich wüsste jetzt auch, also sowas klar, jetzt wenn es jemand wäre, der so richtig aus der MMA-Welt kommt, wäre natürlich krass, keine Ahnung, dann ist am Ende ist es Conor McGregor oder sowas halt, lol.
Wenn ich natürlich tatsächlich super fände, der ja auch in der MMA-Vergangenheit hat und der vor allen Dingen auch mit GCW bekannt ist und Bloodsport und so, der hat ja auch kein Match, warum nicht Matt Murkowski?
Für ihn auch ein geiler Spot halt, ne? Also,
Ja, also
warum nicht?
den würde ich tatsächlich sofort nehmen. Habe aber ein bisschen Befürchtung, dass man da vielleicht. Ich finde es nämlich auch, ich finde es gar nicht schlecht, wenn das quasi Leute aus dem eigenen Roster wären, die da ein Stück weit auch mit belohnt werden. Deswegen bei
Auf jeden
Kaus oder
Fall.
Mendes, das würde ich sofort nehmen. Aber ein bisschen Angst, dass man da wieder irgendwas nimmt, um einfach nur ja, Aufmerksamkeit zu heischen.
Ja, am Ende ist
Bin ich
das mit
tatsächlich,
Jericho.
wenn ich, ja, da, boah, da, wenn ich auch noch nehmen würde, mir ist der Name gerade entfallen, dieser ehemalige olympische Ringer aus Georgien. Den finde ich auch nicht schlecht.
Der hier bei dem letzten Bloodsport war.
Genau. Der hat ja eine gute Figur gemacht. Das finde ich auch gut. Ja.
Also mit dem etwas komplizierter klingenden Namen.
Ja,
warum nicht? Also klar. Hier, Mots Manashvili war es.
David Mots Manashvili, ne?
Ja. Genau. Warum denn halt nicht? Ne? Also so irgendwie sowas wäre ja auch ganz cool. Das ist halt die Frage, ob sowas, ich sag mal jetzt so jemand, der dann irgendwie eher aus der MMA-Welt bekannt ist, ob diese Show der richtige Spot dafür halt ist. Das weiß ich halt nicht irgendwie. Ne? Ob es dann vielleicht sogar nicht wirklich besser wäre, wie du sagst, dass dann lieber irgendjemand ist, einer von den eigenen Leuten, die man dann irgendwie noch auf die Karte kriegt, und das könnte man ja dann anders machen, zum Beispiel halt.
Ja, zum Beispiel jemand, der für seine unglaublich guten Punches und so bekannt ist, weswegen dann irgendwann kommt Ching, Ching, Bling, Bling, Dollar, Dollar, ne?
Ja, ich wollte es eigentlich eben auch gesagt haben, hab's dann aber vergessen, aber ja. Raw Underground gegen Bloodsport.
Ja.
Ich hoffe, Josh Bennett macht da einen Shoot raus.
Weil ich halt's nicht mal. Also, so sehr wie. Boah, jetzt hätte ich fast was gesagt. So sehr wie Brad Lawyer, der sich an die WWE ranwirft. Ich hatte ein anderes Wort im Kopf, das sage ich jetzt aber mal nicht. Wer weiß.
Das ist halt auch wieder so eine Sache. Es ist halt super unpredictable. Und GCW und Brad Lauderdale in seinem kranken, verrückter Professor meint, ist halt auch einfach alles zuzutrauen. Das ist halt leider so.
Ja. Ken Shamrock kann ich mir auch noch vorstellen, übrigens.
Dann doch lieber Shane McMahon.
Ist so. Aber wir haben auch noch andere Matches. Wir haben zum Beispiel noch El Hijo de Vikingo versus Sidney Akeem. Ja, das kann alles werden, ne?
Das kann auch alles werden. Das kann ein totales Abfuckfest werden. Weil ja auch Vikingo, ne, der hat ja jetzt auch wieder ein bisschen Probleme gehabt mit den Verletzungen, seit er wieder da ist.
Ich sag mal so, ne? Matthew von Botchamania, guck genau hin bei dem Match. Geh da nicht aufs Klo oder so.
das ist richtig. Da kriegst du wahrscheinlich genug Material für eine ganze Episode.
Kannst du eine ganze Staffel mitmachen.
Ja, also es könnte ein cooles Spotfest werden. Es kann aber auch irgendwie ein krasse Abfahrkatastrophe sein. Das ist wirklich so ein Münzwurf.
Ja, dann haben wir natürlich, jetzt kommen wir quasi so zu den wirklich wichtigen, weil es ist Forever gegen die Garbage Daddies und den Tag Team Title. Da haben wir ja schon drüber geredet. Mhm. Dass wir da beide eigentlich recht zuversichtlich sind, dass es ein gutes Match wird.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann haben wir Daniel Bryan, ich meine Effi, gegen Eddie Catch und also erstmal glaube ich, dass Effi hier gewinnen wird.
Ja, auf jeden Fall.
Es sei denn, es kommt irgendwas mit Eingriffen und mit Eddie Catch. Wen hat Eddie Catch nochmal letztens? Da gab es doch ein Match von Effi gegen, wen war das nochmal, wo Eddie Catch dann denjenigen auch noch zusammengeschlagen hat?
Ich versuche es herauszufinden.
Das war doch die Show im in der Mall.
So, dann schau ich mal.
Und da habe ich das gerade falsch im Kopf.
Nee, das war da war es Effie gegen Mans Warner, wo Ellie Catch eingegriffen hat und beide angegriffen hat.
Genau, sie hat ja dann beide angegriffen, genau.
Genau. Und ne, Wrestling-Logik, normalerweise machst du einen Freeway draus. Nein, wir müssen der WrestleMania 30 recreaten.
Ja, aber es ist halt trotzdem noch GCW und ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht so ist, dass dann. Also, Effi besiegt jetzt Eddie Catch. Dann gibt's Vince Warner gegen Effi. Und dann greift irgendwie Eddie Catch ein und es gibt einen No-Contest. Das kann ich mir schon noch vorstellen.
Ja, leider ja. Es ist halt so, ja.
Oder Chris Jericho greift ein, es gibt einen No-Contest.
Chris Jericho greift ein, du. So, an diesem Punkt ist echt so, ja, es ist,
Komm, GCW hat auch letztes Jahr bei Catch of Survival in 10 Minuten 5 Verletzungen gewechselt. Wir machen einfach so, es greifen einfach Chris Jericho, Eddie Catch und Matt Cardona, es greifen einfach alle ein, komm. Dann machen wir bei nächsten Show, machen wir 5-Way, komm.
Ja, am besten Chris Jericho gewinnt noch den GCW-Teil, der nimmt den mit zu AEW.
Ja, sagt dann hier, ich vereinige den jetzt mit dem Ring of Honor-Teil.
Ja, oder sagt dann so halt, Ich war der Gamechanger, bevor Gamechanger sein Cool war oder sowas halt, ne? Ich bin der Original Gamechanger oder sowas halt.
die Dinge, die ich alle im Business verändert habe, und dann holt er so eine 1000 Seiten lange Liste raus, wie damals bei BCW, weißt du?
Ja, genau.
Wo er die ganzen Rufnamen aufgezählt hat.
Ja, genau. Es gibt ja davon ein Sequel übrigens, habe ich letztens erst gesehen. Das hat er bei SmackDown damals gemacht, irgendwann in den 2010ern Anfang. Und da hat er das gemacht mit seinen 104 Opponents und hat seine Gegner aufgezählt. Und dann ging es dann los mit Villano Uno, Villano Dos, Villano Tres. Ist auch ein gutes Segment.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ist ein bisschen das Traurige an Chris Jericho, dass... Ich muss ja ehrlich sagen, es gab mal eine Zeit, da war Chris Jericho so, wenn ich overall sagen würde, einer meiner liebsten Wrestler, so Top 10. Ja, das hat er sich in den letzten Jahren ganz schön kaputt gemacht.
Didn't age well, ne?
Nee, gar nicht. Ja, aber ich kann ja mal anfangen, so bezüglich die Stimmung bezüglich Hammerstein. Ich glaube, das habe ich noch nicht oft gesagt. Die Leute, die hier zuhören und die mich persönlich kennen, die wissen das ja auch. Dass ich eigentlich immer bin, der Sachen guckt, weil sie ihm Freude bereiten oder so. Das hier gucke ich inzwischen schon so ein bisschen aus fast schon einem morbiden Interesse. Weil ich das Gefühl habe,
ja.
Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich habe das Gefühl, also wenn sie jetzt schon die Clips haben, wo Brian Alvarez sagt, hier, it was mid at best, dann denke ich mir, vielleicht könnte es ja noch unterbieten.
Ja, Brad Lauderdale hat sich diese Reviews wahrscheinlich auch angehört und hat gesagt, so Challenge accepted.
Ja.
Also, ich war ja erst, als es angekündigt haben, war ich ja gute Dinge. Hat man gedacht, okay, man will vielleicht irgendwie das wieder gut machen vom letzten Mal halt so ein bisschen halt, ne? So kam das ja auch erst ein bisschen halt rüber, auch mit diesem, ne, Guilty und sowas halt, ne? Ich glaube, man macht auch gar keine krassen Anstalten. Also, wenn es eine Show das Potenzial hat, das nochmal zu unterbieten, dann ist es diese Show tatsächlich.
Ich muss ja sogar sagen, ich fand ja die damalige Show gar nicht so schlecht wie viele andere. Also ich fand sie auch nicht super, aber ich fand sie ja so solide bis anständig. Ich glaube aber einfach, dass da viele... Es war halt für das, was es war. Es war zu dem Zeitpunkt die größte Show in der GCW-Geschichte. Es fühlte sich ja fast an wie ein neues Kapitel. Es war der Hammerstein Ballroom. Und da haben einfach viele dann mehr erwartet.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Bei der ersten Hammerstein Ballroom Show hatte GCW... da über 2000 Zuschauer, was viel ist. Ich glaube 2030, 2050 oder so.
Das ist gut. So.
In diesem Jahr, das letzte, was ich glaube ich gehört hatte, Ende jetzt des letzten Jahres, waren wir glaube ich bei 700 verkauften Tickets.
Ja.
Wo ich denke, ja, weiß ich nicht. Also.
Das haben die ja schon gefühlt bei Showboat-Shows oder sowas haben die das ja. So ungefähr. Und ja, wenn du dann am Ende deinen leeren Hammerstein hast, ist das jetzt auch nicht so geil, ne?
Ja. Vielleicht sollte man auch für die zweitgrößte Show jetzt, die man in seiner Existenz hatte, vielleicht auch nicht unbedingt das erst 3 Monate vorher ankündigen, aber okay.
Ja, fair, also klar. Ist richtig, hätte man vielleicht auch vorher müssen können, aber du weißt ja, es ist ja sowieso EW schuld, dass es nicht so sehr zieht, weil die ja auch im Hammerstein gerannt haben, ne?
Ja, vor allen Dingen, ne? Das ist ja die böse große Liga mit dem großen Geld und die dann dem armen kleinen GCW da die Hallen wegnehmen, ohne vorher zu fragen. Okay, macht GCW zwar bei den Indies, wo sie auftreten auch.
Aber das ist ja darum geht's jetzt nicht. Da hat ja keiner jetzt nachgefragt. Na, also bitte, ne? Ja, es ist schon irgendwie. Also, ich habe auch mein Hype ist halt irgendwie null. Mein Interesse ist schon da, weil ich einfach auch nur wissen will. Wie sehr ist es halt jetzt wirklich reinscheißen?
Man muss halt auch sagen, da haben wir uns ja vorhin off-air ein bisschen drüber unterhalten. Es ist auch, glaube ich, von dieser Show ein bisschen abhängig, wie es mit mir und GCW so weitergeht. Weil
ja, geht mir ähnlich.
Aktuell sage ich halt, ich werde den, also was ich auf jeden Fall nicht mehr gucken werde, ist der Jersey Jacob. Den fand ich auch letztes Jahr nicht schon nicht so, dass ich sagen muss, den muss ich nochmal gucken.
Ey, nicht halt für die Great Saske.
Bitte nicht. Was ich halt sage, ich möchte die Bloodsport-Shows wieder gucken. Ich möchte Backyard Wrestling gucken und ich möchte die Deathmatch-Turniere wieder gucken. Aber das sind ja alles Sachen, die sind ja quasi non-canon.
Ja, absolut.
Und selbst beim Collective, da haben wir uns auch drüber unterhalten, ich werde auf jeden Fall wieder Sachen vom Collective gucken, aber wenn man sich jetzt dieses Jahr das Collective anguckt, also außer, dass jetzt die Mark Hitchcock mit Morbius Show damit bei ist, ist das auch nicht viel was anderes als letztes Jahr. Es sind wieder die gleichen GCW-Shows, es ist wieder Progress, es ist wieder Defy, es ist wieder Tokyo Joshi Pro, es ist wieder DDT. Weiß ich nicht, da waren die Collectives früher irgendwie bunter. Da hattest du, je nachdem, wo man auch war, da hattest du da mal Glory Pro dabei, da hatte man irgendwie Unsanctioned Pro dabei, da hatte man sogar noch Schimmer dabei, als es die noch gab bei einem der Collectives in Indianapolis. Ja. Da dann Underground Pro und AIW, ja.
Ja, das war ja auch immer irgendwie sowas Besonderes, dass so Promotions, die man vielleicht sonst so nicht so sieht oder auf dem Schirm hat, einfach auch mal damit bei sind, wo man denkt, okay, das ist eigentlich ganz cool, was man da sieht. So ein bisschen, dass die auch ein bisschen Werbung für sich machen können, wenn sie halt an diesem Wochenende da sind. Und es ist ja auch so, früher waren ja auch außerhalb vom Collective dann noch viele Ligen halt da. Das macht ja mittlerweile auch fast gar keiner mehr, weil sie, glaube ich, auch einfach wissen, dass sie da einfach gegen so eine Übermacht halt einfach stehen, dass die Leute dann eher zu diesem, zum gesammelten Collective gehen, als dann noch zu sowas anderem halt.
Es gab letztes Jahr auch ein paar, also einige Shows, die auch auf IWTV waren.
Ja, aber das waren früher auch mehr.
Das stimmt. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr sein wird. Ich hoffe, dass es. Es gab ja sogar mal ein Jahr, das war ja 2021, wo IWTV quasi nochmal sein eigenes Collective hatte.
Ja, genau.
Wo die in dieser Venue da mit diesem komischen Fallfisch waren, der mich bis heute in meinen Albträumen verfolgt.
Stimmt, ja.
Dein Temper.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall, ja. Man hat halt auch so ein bisschen das Gefühl, es mag sein, dass das nicht so ist, aber mir drängt sich so ein bisschen das auf. Wenn ich auf das Collective gucke, man will irgendwie als GCW nicht mehr groß anderen Promotions eine Plattform geben. So, es ist GCW, wir haben unsere Showformate und dann haben wir die Promotions, mit denen wir sowieso schon zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Tokyo Joshi Pro und wie DDT und so oder Progress Defy in den letzten Jahren. Und man will sich, ich will nicht sagen, man ist sich zu fein, aber man will halt kleineren Ligen nicht mehr so die Plattform geben. Das Gefühl habe ich.
Ja, absolut. Man will halt irgendwie auch so, also dass auch bloß keine Promotion irgendwie von dieser Popularität irgendwie was abkriegt, die GCW ja hat. Sondern dass du da bloß halt weiterhin alleine als Monopol stehst oder sowas halt.
Naja, genau. So fühlt es sich an.
Ja, so fühlt es sich halt tatsächlich an. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn das tatsächlich die Intention auch so ein bisschen dahinter ist, ne? Und jetzt sagen wir mal ehrlich, DDT hat von dieser Partnerschaft auch nicht so wirklich viel, außer dass sie jemanden haben, der ihnen helfen kann, dass sie da halt eine US-Show haben. Aber für GCW ist es immer noch besser, weil die dann halt sagen können, ja, hier, unsere Leute waren bei DDT oder sowas halt und sowas halt, ne?
Vor allem, es ist ja auch nicht so, DDT hat ja, wenn ich mir richtig zurückerinnere, hatten die ja auch vor Collective schon Shows am Mania-Wochenende. Also ich meine zum Beispiel die Show, die sie 2019 in New York hatten, war nicht Teil des Collectives und trotzdem hatten die dann eine eigene Show.
Ja, genau so ist halt. Ich denke mal, es ist für die einfach ein bisschen einfacher, wenn die dann da jemanden haben.
Es ist einfacher, aber es ist jetzt nicht so, dass
die sind nicht abhängig von denen.
Genau, also die DDT ist ja schon so professionell auch aufgestellt, auch mit englischsprachigen Leuten, englischsprachigen Kommentatoren und so weiter. Ja. Das ist wahrscheinlich ein größerer Aufwand, aber die könnten das auch selber stemmen.
Das denke ich tatsächlich. Das ist dann einfach so ein bisschen vielleicht auch die Bequemlichkeit. Man muss sich nicht um viel kümmern, man muss quasi nur die Leute einfliegen und den Rest macht dann die Promotion halt vor Ort.
Ich weiß auch noch nicht, wie viel ich vom Collective gucken werde.
Das ich ganz ehrlich. Ja, das werde ich auch mal gucken.
Zeitlich und so alles ab, aber das. Ich meine, es ist ganz cool, dass dieses Jahr die Mark Hitchcock Memorial Show da mit drin ist. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das macht es auch wahrscheinlicher. Das letzte habe ich nämlich nicht geguckt, weil ich auch keinen Bock hatte, ich gucke ja generell keine Sachen illegal und ich habe auch keinen Bock gehabt, mir dann extra Highspot zu abonnieren. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen barrierefreier, sage ich mal.
Ja, also für die Hitchcock-Show ist es auch schon cool. Die war ja eigentlich auch immer auf einem guten Niveau. Die ist aber auch so ein bisschen immer gelöst dann vor allem. Die ist ja Teil dieser WrestleCon, glaube ich.
Genau.
Und dann ist es wieder, also das ist ganz cool, dass die diesmal halt dabei ist, weil dann brauchst du keinen Aufpreis haben für ein Highspots-Abo. Ja. Das ist halt ganz nett. Ja, sonst, ich werde auch mal gucken, Stardom habe ich letztens gelesen, die haben auch eine eigene Show diesmal wieder halt in den USA, also dann auch wieder eine komplett alleine, eine eigene.
Ja.
Ring of Honor wird ja wahrscheinlich dann auch wieder machen, die haben ja dann ihre Supercard dann immer, aber ich glaube, das werde ich diesmal auch skippen.
Das war ganz, also ich glaube, die Zahlen für die Ring of Honor Shows, die werden immer weiter runtergehen, weil viele auch inzwischen sagen, auch gerade nach der letzten Ring of Honor Show, nee.
Das hat auch keine eigene Identität einfach mehr, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und ich weiß auch noch nicht, was ich so vom Collective. Ne, weißt du, es gibt halt diese Standardsachen wieder, die halt nie enttäuschen, sowas wie Bloodsport, das ist halt immer geil.
Ich hoffe, dass wir wieder einige, also was ich ja auch immer sehr gerne mag, sind so die ganz regionalen Sachen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als sie da in Dallas waren, gab es ja so ein eigenes Collective nur von so kleinen Pizzles Indie-Promotions.
Ja, das ist natürlich cool.
Also nur von so kleinen Promotions aus Texas. Oder es gab ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab ja in Tampa, da war ja GCW nicht in diesem Egyptian Shrine Center, wo sie zuletzt auch öfters waren, sondern waren in einem anderen Location. In dem Egyptian Shrine Center waren dann so kleine ortsansässige Promotions.
Okay.
Zum Beispiel, lustigerweise, das wurde auch organisiert von GCW, aber das steht hierbei für Generational Championship Wrestling. Die sind
Ah,
nämlich
okay.
aus Tampa tatsächlich und die waren so ein bisschen der Schirmherr da.
Ah, okay.
Fände ich cool, wenn wir sowas dieses Jahr haben. Ich fände cool,
Ja,
wenn.
das hast ja auch ein paar Promotions schon, ne?
Genau, du hättest Grab House zum Beispiel, was wir ja vor allen Dingen durch Damian Bankson kennen. Du hast Future Stars of Wrestling, die ja sogar auch schon Shows mit GCW zusammen gemacht
Die hatten
haben.
wir dies, glaube ich. Ja, genau. Da war doch Zilla Fatu ist doch, war da auch da im Start
Genau.
oder irgendeiner von den Fatus.
Ich glaube, Arrival Wrestling, die früher mal WXS hießen, kommen auch aus der Ecke.
Ja.
Du hast aus Nordkalifornien, könnte ich mir sehr gut vorstellen, die haben auch schon Shows in Nevada gemacht. Hoodslam, die Liga von Dark Sheik.
Stimmt.
Also da gibt es schon ein paar Ligen, die da auch noch so re regional, aber ja, ich habe nicht mehr den Hype aufs Collective, wie ich es früher hatte, sage ich ganz ehrlich.
Ja, da würde ich zustimmen. Leider sollte man mal gucken, vielleicht kommt ja auch noch so ein bisschen was Kleineres außerhalb. Das wäre natürlich ganz cool, aber das, ja, also das Collective, das haut mich auch nicht so, so vom Hocker. Wie gesagt, es ist wieder dasselbe irgendwie, ist so, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie auch so. Ich weiß auch nicht mehr, ich fand ja auch eigentlich Spring Break war ja immer so ein bisschen auch das Steckenpferd dann vom Collective und von dem Mania-Wochenende, was die Indie-Shows angeht. Aber die war ja auch letztes Jahr schon irgendwie nicht mehr so gut. Und deswegen war ich auch nicht mit, da ist dann auch vielleicht ein bisschen kartabhängig, dass man sich da vielleicht vereinzelt was von anguckt.
Es ist auch alles
Ja.
zeitabhängig, aber es ist inzwischen,
Ja.
wenn ich die Zeit habe, werde ich mir auch so viel wie möglich angucken. Aber ich habe nicht mehr so dieses Sach, dass ich sage, okay, ich muss das unbedingt gucken. Ich habe so, dass ich sage, ja, wenn es reinpasst, ist gut. Aber wenn ich jetzt Progress oder Defy oder vielleicht auch Georgina Sprünge nicht gucke, dann geht die Welt dann auch nicht unter.
Das ist richtig, richtig. Also ich fand, Defy und Progress waren mit zwei der schwächsten Shows von dem Collective letztes Jahr.
Also ich muss sagen, ich wach manchmal immer noch schreiend und schweißgebadet mitten in der Nacht auf, weil ich an das Kenta-Match denke.
Ja.
Boah.
Spoiler-Alarm, Gringoloco auch.
Der hat mir da wirklich leid getan, der Mensch, kann ich dir anders
Ja,
sagen.
schon.
Aber
Ja.
trotzdem verbleiben wir auf jeden Fall positiv hier im Catch Club. Ne? Gibt
Natürlich.
weiter viele gute Sachen zu sehen und in
Auf
dem
jeden Fall.
Sinne, ja, hast du noch was zu sagen?
Nö, das war's auch von, was war's dann von uns, von GCW Till Infinity. Also das nächste Mal hören wir uns dann bei GCW auf jeden Fall dann halt zur Hammerstein Show, weil die werden wir dann auf jeden Fall natürlich besprechen.
Definitiv.
Und ja, hört gerne sonst weiterhin rein, guckt Wrestling und ich sag bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.